Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Heute wieder remote, denn wir haben uns heute einmal in der Luft, glaube ich, gekreuzt, Lennart.
Ja, kann sein. Wann bist du losgeflogen?
15 Uhr irgendwas.
Dann haben wir uns nicht in der Luft gekreuzt, haben wir uns am Flughafen vielleicht gekreuzt.
Also das kann sein, ne? Mittlerweile der mallorquinische Flughafen, auch kompletter Umbau. Ich weiß nicht, wie es...
Alter.
Die Erfahrung ist gut, ne?
Das war krass. Du musst ja erstmal irgendwie 15 Kilometer durch den Flughafen nicht das Strava starten können.
Ja.
Erste Einheit des Tages. Einmal durch den Flughafen. Machen die aber geschickt, die haben uns am Burger King vorbeigeführt.
Bin ich schwach geworden. Gut. Oh Gott, ja, stark. Aber kurze Frage, wann bist du ungefähr gelandet?
13 Uhr.
Ungefähr. Oh, das ist ja so witzig gewesen, weil es ist ja so, du bist ja, also es wird, du bist wirklich, von die ankommenden Leute werden ja vorne rausgeleitet und du als wegfliegende Person wirst auch durch diesen Gang geleitet, den du heute gegangen bist. Und es wäre so random gewesen, wenn wir einfach euch so entgegengekommen wären.
Also ja, okay, so seit 4 Wochen oder sowas, ne? Seitdem du hier irgendwie 4 Wochen auf der Insel warst, haben wir uns tatsächlich die Klinke in die Hand gegeben. Ja. Wetter ist scheiße, ja.
Ich wollte sagen, ich bin jetzt geflohen. Ich bin geflohen vom kalten Mallorca, aber warm ins schöne, sonnige Deutschland. Das ist so das typische Frühjahrstrainingsgebiet, Köln.
So, du hast dich die ganze Zeit darauf gefreut, so endlich ins warme Wetter zu fliegen.
Es ist ja, ich habe ja schon mal gesagt, also ich bin der Meinung, wirklich, dass ich diese Kacke anziehe. Die nächsten Tage wird es auch hier wieder ein bisschen kälter. Und ich habe wirklich immer so eine, in meinem Leben so eine dunkle Wolke an Wetter über mir. Ich hatte wirklich, ich schwöre, letztes Jahr im Sommer, ich weiß nicht, es war Regenradar, nichts, es war so ein Sommertag, es war nichts, ich war los, es bildete sich über meinem Kopf eine Gewitterzelle, es gab einen lila Punkt in Deutschland, der war genau da in dem Moment, ich konnte sehen, wo es sonnig war, ich war unter der Regen.
Karma.
Ja, was muss ich denn noch gut machen? Ich dachte,
total random, ich habe eine Nachricht heute gesehen auf Cycling News. Ja? Hat nichts mit deinem Wetter zu tun, aber schon so irgendwie mit deinem Pech in letzter Zeit. Komoot wird verkauft.
Ja, das habe ich auch gesehen, aber hast du da weiter reingelesen?
Ja, ich habe nur gelesen, also das ist eine italienische Tech-Firma, die das Ganze übernimmt und die hat schon weitere Firmenkäufe in der jüngeren Vergangenheit gemacht und da haben sie mal alle Leute rausgeschmissen.
Gut.
Dein Kundenservice-Ticket wird vielleicht nicht mehr beantwortet, wenn du jetzt da hingeschrieben hast, dass sie deine Wandertour vielleicht mal markieren sollten.
Also kleiner gut gemeinter Hinweis für weitere Leute. Ich kann vorwegnehmen, ich spoiler bei der Folge heute, ich habe nicht ansatzweise nochmal so eine spannende Geschichte mitzubringen heute. Reicht auch erstmal, aber ich fand es witzig, ich hatte ja dann nochmal die Story im Nachgang gemacht mit unserem O-Ton, unseres Podcasts und dann halt das Video dazu, fand ich selber nochmal aufregend, als ich es gesehen hatte. Und es haben wohl einige auch gesehen und seither bekomme ich auch zahlreiche Nachrichten, warum ich denn zu Fuß gehen würde, ich könnte einen Helikopter nehmen, so solche Sachen, dauerhaft, finde ich witzig.
Ja, das ist auch so ein Running Gag hier.
Ja.
Also hast du gut gemacht, zur Erheiterung aller. War bei euch beim Start dann auch, war noch so schlechtes Wetter, auch als ihr losgeflogen seid, also unsere Landung war mehr als holprig. Ich habe noch nie irgendwie ein Flugzeug oder einen Piloten gehabt, der sich irgendwie gedacht hat, so gefühlt aus 15 Metern, ja, wir setzen das Ding jetzt einfach auf die Landebahn. Das so rums.
Das wird so jetzt rums. Genau, rums und dann springst du ja nochmal so hoch, ne? Dann kriegst du so einen Bounce zurück. Dann denkst du auch so, soll das so?
Ja, ey, das war auf jeden Fall wild. Da dachte ich mir so gar keinen Bock, hätte jetzt gar keinen Bock loszufliegen. Aber es war wahrscheinlich für dich so ein bisschen der Fall. Aber ja, wir sind jetzt hier angekommen für das Colonia Kids Trainingslager. 10 Tage, knapp 10 Tage, ja.
Geil.
Und hoffen, dass das jetzt nach den ersten 3 Tagen, wo es ein bisschen regnerisch ist, dann auch doch ganz gut wird hier.
Ja, ich war froh, oder ich wusste, dass ihr nachmittags erst da seid in der Bude, aber als ich zum Flughafen hin bin, so gegen, keine Ahnung, 12 Uhr oder so, unser Shuttle darüber gefahren ist, da war so ein strömender Regen. Da dachte ich mir so, was ist das für eine geile Begrüßung, wenn du auf Malle ankommst und die ganze Bergkette ist ein großer Regenblock.
Ich habe so ein kleines Video gemacht aus dem Transferbus, ich mit meinem Doppelwhopper und so einem regnerischen Mallorca im Hintergrund. Das war so Trainingslager in a nutshell, auf die Ernährung wird nicht geachtet, draußen regnet es, absolute Aufgabe.
Ja, stark, liebe mein Leben. Ja, die letzten Tage war auch dann wieder, also ich sag mal, die letzten 2 Wochen war echt auf Mallorca so, geht so geil, bevor jetzt zu sehr im Wetter verrennen, aber gestern war noch ein okayer Tag, aber hast du halt, ich hoffe, das ist den nächsten Tagen nicht mehr so extrem bei euch. Luftqualität ist nämlich gerade außerordentlich schlecht auf Mallorca, aufgrund des Sahara-Staubs, der gerade rüberkommt. Der kommt in 2 Tagen hier in Deutschland auch an. Du hast hier so einen Nebeldunst auf der Insel gehabt. Es war zwar, du saß da drüber, saß die Sonne, aber alles war ein Nebel. Das war die ganze Zeit Sahara-Staub. Das ist richtig, das ist gar nicht mal so geil.
Das haben wir, glaube ich, jetzt hier irgendwie nicht so richtig.
Ja, okay. Also passt die nächsten Tage echt auf. Ich meine, sowieso haben wir schon gesagt, mal ist rutschig, aber rutscht nicht auf Sahara-Staub im Regen in den Bergen weg.
So hätte ich jetzt gar keinen Bock drauf. Also das wird mir jetzt noch fehlen. Ja.
Habt ihr denn, gehen wir direkt da rein, so als Coach von außen will ich mir direkt reinfragen, habt ihr denn eine Planung schon für die nächsten Tage?
Nicht so richtig. Ich sitze hier mit meiner 270 Gramm Milka-Schokoladenpackung und ja, ich glaube, unten werden jetzt gerade Routen gemacht. Ich finde es auch nicht so geil, wenn ich daneben sitzen kann, weil da habe ich keinen Einfluss drauf. Wir fahren auf jeden Fall Sonntag ein Rennen hier. Trofeo Manacor, da stehen noch so ein paar spanische Wörter in dem Titel sonst vorher drin, die ich nicht kenne.
Volta.
Volta, genau. sind irgendwie 80 oder 90 Kilometer, so leicht wellig. Aber das ist so ein typisches Feld, wo jeder mitfahren kann. Also von Senioren 1, 2, 3, 4 bis U17, alles.
Und du hast auch so richtig viele holland-belgische Conti-Arzen da irgendwie auch noch rumtingeln da.
Ich hoffe nicht, ich hoffe, wir sind jetzt so spät dran, dass die alle schon ihr Tour of Heraklion fahren da oder Tour of Rhodos oder sowas. Also dass die auf jeden Fall Istrien. Schon genug Punkt 2, genau, also es sind jetzt eigentlich genug Punkt 2 Rennen, muss man sagen, dass hier noch wenig Conti-Fahrer sein sollten. Und da bin ich mal gespannt, wie viele sich da angemeldet haben und wie viele da fahren, aber es wird bestimmt ganz witzig. Hoffe, dass es da trocken bleibt. Dementsprechend haben wir Sonntag Anreise zum Rennen, 40 Kilometer, dann das Rennen und dann wieder 40 zurück. Wird auf jeden Fall ein längerer Tag. Ich hätte jetzt, heute haben wir eine 1,5 Stunden nur geschafft, weil wir natürlich noch einkaufen mussten, ein bisschen abgewartet haben, bis das Wetter besser geworden ist. Und dann ist halt jetzt die Frage, was macht man morgen? Und das wird da unten gerade diskutiert. Scheiden sich die Geister.
Vor allem, wenn dann morgen, ich weiß nicht, wie es da jetzt angesagt ist, aber wenn es ein bisschen besseres Wetter ist und dann denken alle sich so, ah, aber lass mal das Wetter auch genießen. Und dann wird dann so eine 4 Stunden durch die Bergerunde gemacht. Wahrscheinlich fahrt ihr dann so, ihr seid wahrscheinlich wieder Alaro? Wo wart ihr?
Wir sind hier in, wo ist das hier? Binissalem.
Ah, Binissalem, okay, ja.
Liegt eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Kann man in alle Richtungen rausfahren. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich so Richtung 4 gehen wird. Ich hätte jetzt 3 bevorzugt. Wetter wird gar nicht so super gut. Aber ja, ich glaube, auf das Rennen nimmt jetzt hier keiner so richtig Rücksicht. Aber ja, muss mal schauen, was dabei rumgekommen ist gleich.
Großer Tipp, den ich dir geben kann. Die ersten Tage wirklich halt, habe ich glaube ich letztes Mal auch schon gesagt, ich weiß gar nicht, ersten Tage echt verpiesel dich in Windschatten und fahr nichts mit, wo irgendjemand meint, gerade mit so einem halben Synapsendurchschuss die erste Sonne des Jahres einen Anstieg hochzuknallen, weil habe ich für mich auch gemerkt, ich war so schlecht die ersten Tage, weil aerob gar nichts im System irgendwie trainiert war, habe mich dann eher zurückgehalten nachher mal, mich dann im Windschatten aufgehalten und so, nach dem ersten Ruhetag war es auch viel, viel besser, aber die ersten Tage hat man volle Speicher, Motivation, am besten nicht mitfahren bei sowas.
Ja, du, das ist, das mache ich sowieso nicht, also da bin ich eigentlich immun gegen, ich finde es immer krass, wie steif man auf so einem Rad ist nach so einem Reisetag, also, du hast die ganze Zeit das Gefühl so, boah, irgendwie, hier dreht sich gar nichts rund, bin froh, wenn es sich morgen schon ein bisschen anders anfühlt, nachdem man hier irgendwie so eine Nacht schon da war. Aber die ersten Meter, vor allem wenn du so ein bisschen nervigen Wind hast, das hatten wir heute, das hattest du wahrscheinlich die letzten Wochen auch, rollt halt gar nicht, war einfach so zäh, war nicht geil. Und ich halte mich da eh meistens aus den großen Heldenführungen raus und mache so mein Ding und gucke dann einfach mal, was hier ansteht. Nach dem Rennen, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nichts geplant an irgendwelchen Trainingssessions. Ich bin erstmal ein bisschen für Volumen hier, würde ich sagen. Und wenn mich dann irgendwie an einem Tag mal doch die guten Beine packen, dann würde ich halt ein bisschen ein bisschen VO2 Max einbauen, ein bisschen EBs. Ich bin letzte Woche, das musste eigentlich nach unserer Aufnahme gewesen sein, Samstag das erste Mal wieder, habe ich gedacht, oh, fährst du mal so ein bisschen schneller berghoch. War gar nicht so kacke. das hat mich dann echt gefreut. Über die Zahlen brauchen wir nicht sprechen, weil die sind sowieso immer lächerlich. Aber wenn du so 5 Minuten einen guten Wert fahren kannst, dann kann die Sauerstoffaufnahme doch gar nicht so schlecht sein, oder?
Ja, aber es ist auch, wenn du sehr erholt bist und die letzten Wochen hinweg jetzt nicht so die großen Umfänge hattest und du halt einfach auch so ein, ich sag mal, du hast ja so eine Rückbildung deines Fasershifts, ne, von Typ 2 zu Typ 1 und da hast du dann bei passiver, bei viel Pause, klar, du hast trainiert, aber trotzdem nicht so viel Umfänge wie sonst, hast du trotzdem eine Rückbildung in mehr Typ 2, 2A-Fasern. Und wenn du dann einen geilen 5-Minuten-Wert fährst, kann das auch ganz schnell mal so über eher so anaerobe Leistungsfähigkeiten, ne, Laktatproduktion etc. gedeckt sein, was trotzdem nicht bedeutet, dass du jetzt eine schlechte Force Max hättest, also es ist schon irgendwo da, aber man kann auch da ein paar Watt, sag ich mal, ganz gut kompensieren. Das ist so das, wenn man merkt,
Strohfeuer.
Ja, genau. Wenn man, du hast lange, eigentlich hast du nicht viel trainiert, aber so eine 2, 3, 4 Minuten geht dann doch so, weil du sehr erholt bist. Und das ist dann halt weniger der aerobe Stoppwechsel als vielmehr halt der anaerobe, der halt so ein bisschen halt da ist. Deswegen meine ich ja, gerade die ersten Tage so ein bisschen aufpassen, dass man da halt so ein sukzessive, über das Volumen hinweg, so einen kleinen Faserschiff wieder hinbekommt, dass es sich ökonomisiert. Ja.
Wie würde ich denn das testen? Also würde ich dann eher sagen, pass auf den 5-Minuten-Test, war jetzt kein richtiger Test, aber setze ich mal in 8 Minuten drauf. Und guck mal, weißt du, weil das Strohfeuer geht ja nur eine gewisse Weile gut, dann ist halt das Laktatwaschbecken komplett voll.
Ja, genau.
Ob das bei 8 Minuten auch funktioniert.
Man müsste eigentlich sehen, dass du eine schlechtere Fatigue Resistance hast, ja. Also wenn man jetzt sagen würde, man hat, ne, wir haben schon mal häufiger darüber gesprochen, über sogenannte Scouting oder ja Power Profiling Tests, die aber halt nach Fatigue-Zuständen gefahren werden, nach 2000 Kilojoule oder sowas. Und wenn du in den ersten 5 dann 8 Minuten draufsetzt, müsstest du jetzt aktuell schlechter unterwegs sein als vielleicht im beispielsweise Sommer, wenn du ähnliche 5-Minuten-Werte vielleicht fahren würdest, aber 8 Minuten dann besser fährst und dadurch halt ein bisschen mehr, sag mal, spezifische Leistungsfähigkeit dort hast.
Ich hätte sogar eher noch gesagt, dass die Leistung hinten raus halt abbricht, weil du kannst ja nicht, du kannst ja nicht irgendwie anaerob dann 8 Minuten dich so krass auskotzen. Da würdest du ja schon hinten raus eher merken, jetzt ist halt Ende.
Ja, auf jeden Fall. Also es kann ja sein, aber wenn du zum Beispiel, sag mal, 2 Tests an 2 Tagen oder ein Test an, oder 2 Tests an einem Tag sogar fährst, ein 5 und ein 8, also einen kurzen und einen langen, dass du halt merkst, dass diese, ja, die Leistung, die du eher über das Fast-Switch-System generieren konntest, viel stärker runterfällt beim zweiten Test, weil das halt so angeschossen ist und so fatigued ist, dass es halt nicht mehr mitliefern kann. Wenn aber diese Leistungsfähigkeit, diese 5 Minuten zum Beispiel, mehr auch über Typ 1 Leistungsfähigkeit generiert werden kann, dann wird die auch später dafür sorgen, dass du beim 8-Minuten-Test auch noch gut fährst. Also diese Wiederholbarkeit ist so das, was am ehesten darunter leidet, wenn du halt eine längere Zeit nicht diese Umfänge halt gefahren bist. Mhm. Oder auch im Gegenteil, willst du Fatigue Resistance aufbauen, dann mach nicht nur Kurz- und Knallgas, sondern auch längere Sessions, längere Rides, Umfänge oder halt auch längere Einheiten. Deswegen sind unsere Fatigue Resistance Einheiten bei uns im Coaching, bei Training Peaks, auch schnell mal 3, 3,5, 4 Stunden lang, wo du am ersten Stunde im Block was machst und in der letzten Stunde nochmal.
Ja, ich finde das krass. Ich bin, weiß ich nicht, wir sind hier rund um Köln, wir sind die rund um Köln-Strecke so ein bisschen abgefahren. Also die neue.
Ah ja, stimmt.
Habe ich gesehen. Zu einem großen Teil.
Ist ja, was sagen
so
Sie?
Geil. Du fährst ja Flughafen, einfach rennen. Ich habe mich sogar angemeldet. Habe ich dir das geschickt?
Ach was, geil.
Ich habe mich angemeldet einfach aus Spaß, weil ich dachte, das ist so cool, dass es eigentlich exakt der Weg aus Deutz sozusagen raus ist, den wir immer fahren. Ja. Deutzer Postweg, Flughafen raus, bis nach Altenrad.
Ja, stimmt. Stimmt, sehr gesehen.
Ist eklig. Also, kann, sobald du dann halt in die Hügel reinfährst, das ist halt einfach, ist einfach zäh. Du kommst da oben so auf der Höhe an, aber dann fährst du halt die ganze Zeit so Stück für Stück für Stück weiter hoch. Und wenn du da nicht irgendwie ein gutes Bein dran hast, dann hängst du da am letzten Zipfel und denkst dir so, bitte fahr doch einfach langsamer.
Das ist der Part, wo ich auch meinte, boah, war das letztes Jahr, wo ich dann, ich glaube letztes Jahr, wo ich dann, oder vorletztes Jahr. Ja, genau. Also da an dem Anstieg noch dran geblieben, oben abgefallen. So.
Genau, ja.
Der Part, der ist wirklich der ekelhafteste. Das ist wirklich
schlimm. Aber der ist nicht mehr drin.
Aber du hast
ein ähnliches, so einen ähnlichen Anstieg, der auch irgendwie 2, 3 Minuten steil ist und dann geht's halt leicht weiter. So leicht ansteigend. Mhm. Und das ist halt irgendwie, ist ja irgendwie super eklig.
Lennart, du fährst rund um Köln. Geil.
Ja. Hammer, ne?
Wahnsinn.
Wahnsinn.
Du musst, Ja, dann müssen wir uns was einfallen lassen, was wir daraus machen.
Ja, definitiv. Ich hoffe mal, dass ich lang genug im Rennen bin, dass sich das irgendwie lohnt, dass man da irgendwas draus macht. Aber was mir halt aufgefallen ist, als wir das abgefahren sind, so nach dreieinhalb Stunden, denke ich mir halt immer so, boah, ich spüre schon so, ich habe auf gar keinen Fall mehr noch irgendwie die Leistungsfähigkeit, um schnell zu fahren. Und ich würde mich mal interessieren, wenn ich jetzt nicht so wenig Bock hätte, mir weh zu tun, wie viel ich da eigentlich noch fahren kann auf 5 Minuten, wie viel ich halt verliere. Also wie schlecht meine Fatigue Resistance wirklich ist.
Ja, du bist halt, keine Ahnung, was heißt Bock? Du bist halt auch trainiert darauf, Stunde 40 schnell zu fahren und nicht 3. So, wenn du jetzt darauf trainierter wärst, 3 Stunden schnell zu fahren, dann wäre es auch was anderes. Und ich sag mal so, ja gut, wenn du jetzt nicht in der ersten Gruppe dabei bist, wirst du nicht dazu kommen, aber wenn du irgendwo vorne mit dabei bist, dann wirst du auch mal rausfinden, bei Rund um Köln zum Beispiel, was du in Lage bist, dann hinten raus noch fahren zu können.
Ja, meistens geht es, wenn man den inneren Schweinehund überwunden hat, geht es dann doch noch ganz okay. Da sage ich mal, wenn ich so an so das Tracker nicht letztes Jahr denke, ja, da ging hinten raus überhaupt nichts mehr, aber davor das Jahr, das musste halt auch mal 3-4 Minuten schnell gefahren werden und das fühlt sich dann nicht geil an, aber es kommt trotzdem noch ein bisschen was aus den Beinen raus. Das ist dann, und wenn du halt vor allem merkst, dass es den Leuten um dich herum noch ein bisschen schlechter geht, dann ist es natürlich nochmal ganz cool. Aber das sind so Momente, wo du dann doch mal merkst, okay, ganz so kacke ist die Fatigue Resistance nicht. Wenn man es halt mal häufiger trainieren würde, ich meine, du siehst halt all diese Leute, diese Gravel-Profis oder die Leute, die Straßenrennen fahren, denen ist das teilweise wirklich total egal, ob du die nach 5 Minuten irgendwie 5 Minuten schnell fahren lässt oder nach 4,5 Stunden. Das finde ich halt echt faszinierend.
Ja, ja, das hatte ich auch bei einem Athleten gehabt, der auch so einen Test gefahren ist für Tirol KTM damals. Der war wirklich mit Vorbelastung genau, auch auf 3 Minuten, genau gleich stark. Krass. Der ist sogar 1 Watt mehr getreten als Tag davor. 1 Watt mehr auf 3 Minuten. Also es war wirklich, es hatte sich nichts verändert. Er hatte 2 Watt, glaube ich, bei 12 Minuten verloren, 1 Watt mehr bei 3 Minuten.
Krass.
Crazy. Ja. So fühle ich mich, so kann ich mich überhaupt nicht nachempfinden. Weil bei mir ist wirklich so, was kommt noch raus? Ich bin jetzt die Woche für das Video, was dann auch jetzt am Samstag dann halt raus ist, bin ich Torque-Training gefahren. Also Training mit viel Drehmoment. Ich haue jetzt nicht alles raus, aber ich sage etwas, worum es nicht ganz so extrem in dem Video ging. Aber halt super viel Sweet Spot gefahren, ne, mit High Torque. Der Kohlenhydratverbrauch, Lennart, in dieser Zone. Es ist ja die gefährlichste Zone, die du fahren kannst eigentlich. Ja. Weil schneller und intensiver hältst du nicht lange durch. Irgendwann ist Laktat und Azidose und die Muskel kann einfach die Leistung nicht mehr aufrechthalten. Weniger Intensität ist kein Problem. Lit, Fatmax etc., da hast du halt einfach mehr Fettstoffwechsel. Mhm. Sweet Spot die ganze Zeit zu fahren. Ich habe ein 750 bis 830 Gramm Kohlenhydrat-Tag gehabt. Ich habe es mit Santiero mal ausgerechnet. Boah. Also ich war selten so todesgrau. Ich habe mich versucht dagegen zu verpflegen, aber es ging gar nicht. Und ich bin so hops gegangen dabei. Und dann war ich an so einem Hinterrad von so einem Holländer, der mich dann irgendwie ein bisschen Alcudia gezogen hat. Dann ist er rausgegangen für eine Führung, bin ich nach vorne. Ich hab gedacht, ich verstoffwechsel jetzt gerade meinen Vastus lateralis, mein Rectus femoris. Es hat alles nur noch gebrannt, durchgehend. Krass. Und das, weil du halt die ganze Zeit in der Zone fahren kannst, wo der Verbrauch von 160, 180, 290 Gramm pro Stunde halt liegt, ne?
Ja, so viel, ich meine, da kannst du ja nicht richtig gegensteuern. Aber meistens isst man auch noch zu wenig. Ich habe es mir letztens mal für diese 4-Stunden-Fahrt einfach rausgelegt. Dachte mir so, boah, du musst die Sachen eigentlich, am Ende müssen die Trikottaschen leer sein. Und das ist oftmals nicht der Fall bei mir. Und ich meine, ich müsste es eigentlich wissen. Aber da kommst du trotzdem nach Hause und hast irgendwie so 1,5 Units zu wenig gegessen. Und es ist unfassbar, was man eigentlich, wenn man es richtig macht, alles reinstopfen, vor allem bei so einer Einheit. Und vor allem, wenn du dann am nächsten Tag wieder fahren willst, theoretisch, oder irgendwie einen Trainingsblock hast. Das ist halt schon krass und
kannst du mal davon ausgehen, dass ich ganz spontan auf jeden Fall jetzt einen Ruhetag und einen Bürotag gemacht habe, weil da hatte ich auf jeden Fall ganz viele Aufgaben noch zu tun. Ich konnte gar nicht aufs Fahrrad. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Und ich habe sehr viel Respekt davor irgendwo auch, vor den Leuten, die das ständig machen. Ja. Weil in dem Hotel, wo ich war, gingen die Leute ein und aus und da war noch ein Camp und die wurden instruiert am ersten Tag. Leute, 70 Gramm pro Stunde Kohlenhydrate, was ja schon mal echt ein gutes Wording ist. Und halt so viele gesagt haben, was, wie viel? Das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Aber das sind die auch halt ständig Drop-Rides fahren und auch genauso auf Malle rumfahren, habe ich erstmal Respekt, dass sie erstmal generell in ihrem Leben gerne so viel Cutterball unterwegs sind. Aber dazu nochmal, ich glaube, wir haben es letzte Woche schon gesagt, aber ich sage es an der Stelle nochmal, weil es gerade passt. wir haben es ja mit unseren Athleten in unserem Camp halt durchgetaktet, jeden Tag ausgerechnet, mach das, da hatte jeder diese Aufgabe, mach das, 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 ist so viel. Und es hat ja wirklich echt in breiter Masse so gut funktioniert. Und wir hatten ein kontrastreiches Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe letzte Woche, aber da war ein Athlet, der ist am letzten Tag alleine gefahren, hat sich so eben ein bisschen was verpflegt, ja, wir hatten die erzählt, erzählt, ne? Ja. Genau, ja, ein bisschen was die Flasche gemacht und meinte, ist komplett hops gegangen. Es hat 13 Tage funktioniert, am letzten Tag macht das halt ein bisschen schlechter und ist auch komplett krachen gegangen.
Ja, die Kette kriegst du sofort, da kannst du nicht viel machen.
Ja.
Ja. Bist du, wie fit bist du eigentlich gerade? Du bist vier Wochen auf Mallorca gewesen, du bist doch auch ein bisschen zum Radfahren gekommen, oder?
Ja, also wenn wir mit den Gruppen gefahren sind, ja. Ja, es ist auch da wieder inkonsistent, ne? Wenn wir die Gruppen los, am ersten Anstieg, dann filme ich da mit der Videokamera, fahre halt dann irgendwie 8 Efforts a 12 Sekunden hinter einem Typen mit der Kamera her, mit 500 Watt und 3 Kilo in der Hand. So, und dann fahre ich zum nächsten Berg, filme da halt Drohne. Also es ist halt nicht wirklich der Trainingstag, aber manche Tage waren schon gut. Ich würde sagen, schon mehr als hier definitiv, aber halt nicht so wie ein Trainingslager. Ich habe gemessen, einen Wert kann ich dir sagen, ich bin an High Talk ja gefahren, den ganzen Sakalopa hoch, 44 Minuten bei 270 Watt war 2,9 Millimol, also abgeschätzte Schwelle irgendwie knapp oberhalb von 300 oder so, 310.
Ist okay, ne?
Ist okay.
Reicht ist für ein paar Gravel-Rennen.
Ey, ich habe da die ganze Zeit gedacht, wofür ich hatte ja ein gewisses Ziel oder einen Grund, weshalb ich das gemacht habe, dieses High-Talk-Training und so ein bisschen Ökonomisierung, Faserschiff. Warum? Weil ich mich verdammt nochmal fürs Trucker 360 angemeldet habe. Ich hasse mich für diese Entscheidung. Ich stand dann bei der Anmeldung, habe einfach gesagt, oh, 100 hatte ich schon. Das ist ja irgendwie langweilig jetzt. 200 ist schon ausverkauft. Ja, dann nehme ich halt 360. Hat mir irgendwann jemand gesagt, Junge, denk mal erst nach, bevor du dich anmeldest. Scheiße.
Ja. Gut, das ist, dafür bist du da. Du bist dazu da, hier mal so ein paar witzige Sachen zu machen, damit wir uns ein bisschen erheitern können. Ich find's immer noch schade, dass du die Aktion mit dem Helikopter nicht gefilmt hast und dass das kein Video geworden ist.
Das ich konnte nicht, ich hatte Fall ja auch erheitert. Ich durfte ja nichts in der Hand haben.
Wollen wir mal ein bisschen über die Rennen die Woche sprechen? Ja. Und ja, gerne. Was so passiert ist. Erstmal zwei Sachen zu UAE, die ich okay. krass finde bei den Klamotten. Erstens,
ja.
Das Podiumsjersey, dieses Longsleeve, was die danach immer tragen, hast du das schon mal gesehen?
Mhm. Jetzt müssen wir gerade, ich muss gerade googeln.
Ich glaube, die meisten Leute wissen, was ich meine. Du musst einfach nur auf Cycling News jetzt gerade mal drauf gehen. Guck dir an, warum haben die diese Jerseys alle in 8 Nummern zu groß? Jedes Mal, wenn wir auf dem Podium stehen, sieht es aus, als würden die so einen Sack tragen.
Ja,
und
ja.
dann das andere zu den Klamotten. Das ist auch direkt die Überleitung zu Milan Torino. Dass sie sagt, der Toro gewinnt, da geht der Reißverschluss kaputt.
Ach so, jo.
Und der fährt halt da Oberkörper frei gefühlt und kriegt dann noch eine 200 Schweizer Franken Strafe wegen. Da. Was war das nochmal? Verunglimpfen des Sports?
Ja, das ist doch, diese Regel gibt es doch schon ewig. Da darf der Nippel nicht zu sehen sein. Ja. Wenn der Nippel rausguckt, kriegst du erstmal Schweizer Franken. Das ist eine Regel. Das ist
super von der UCI, dass sie da so konsequent sind.
Ja, nö, das ist ja jetzt ja die Regel.
Ja, von kaputten Reißverschluss, aber da dachte ich mir so, irgendwie dieser Klamottenhersteller von UAE, Pissey, ist, glaube ich, auch gekauft worden von den Besitzern des Teams.
Mhm.
Aber das finde ich halt einfach strange, dass diese Longsleeve-Jerseys so riesig sind.
Mhm. Ja, ist komplett komisch.
Sieht irgendwie nicht cool aus.
Nee, gehe ich mit. Also keine Ahnung, das ist so eine Jacke, ne, eigentlich. Irgendwie.
Genau, das sieht aus wie meine Thermojacke in der U17.
Die war auch so, sieht aus wie,
die war auch so fest, so steif, und aber viel zu groß.
Weißt du, wie es auch aussieht? Wie Radsportbekleidung Paris-Nizza 2002. Wenn es nicht so richtig warm ist, sondern halt noch kalt, und dann eigentlich das in Kombination mit einer Mütze.
Genau, das sind diese Thermojacken gewesen, die du früher hattest. Ja. Die hatten so einen harten Stoff und
gefütterte Innenleben. Das ist richtig, richtig schwitz, aber sobald du stehen bleibst an der Ampel, frisst du den Arsch ab.
Genau, genau das war's.
Stark. Okay, sollen wir auf Isaac Del Toro weitermachen oder?
Ja, mach doch weiter durch. Ich glaube, du hast sogar ein bisschen was an Zahlen gesehen oder Schätzungen. Mhm. Ist ja immer der gleiche Anstieg, also Milan Torino ist der älteste Klassiker. Erstmal.
Mhm.
Und du fährst am Ende, ich glaube, Superga heißt der Anstieg, hoch. Wie lang geht der? Hast du es im Kopf?
Jetzt mal gerade selber gucken. 76 Meter, Entschuldigung, 600 Höhenmeter, so, 4,8 Kilometer, 9%, also relativ steil. Guter Anstieg eigentlich für Watts per Kilo. Ja. Ist übrigens nicht jedes Mal drin, ne? Also ich glaube, was ich gelesen hatte, letztes Mal war 2021.
Es gab auch mal ein Milan Torino, das habe ich, glaube ich, hier auch schon zweimal erzählt, das wechselt so ein bisschen zwischen einer Sprinterankunft und so einem Ding.
Ja.
Und wo dann ein Team, ich glaube, es war sogar Bora, einfach so ein Team hingeschickt hat, wo du dachtest, Leute, habt ihr das Profil gesehen? Und das war einfach so top eben und da waren so fünf Bergfahrer in dem Profil.
Haben die sich vielleicht vertan in dem Jahr?
So, ich glaube, dass in dem Jahr war das so ein bisschen, da haben die sich einfach vertan. Und keiner hat irgendwas gesagt. Doch, weißt du, die haben die ja so hingeschickt, diese ganzen 60 Kilo Männchen und die dachten so, okay, also ich soll Milan Torino fahren.
Hat irgendjemand mal hier nachgedacht, was wir machen? Ja, der letzte hat er doch Bettiol noch gewonnen mit so einer Soloflucht. Ich habe mir auch ein bisschen jetzt mal durchgelesen, Lantern Rouge hat wieder was veröffentlicht. Also, da ging es nämlich darum, um den Vergleich von diesjährigen Mailand Turin und 2021, als letztes Mal die Superga da hochgehen, hat Roglic gewonnen. Und dann habe ich mir auch nochmal die Aufnahmen oder die Zusammenfassung von 2021 angeschaut, was wieder geil ist, weil die 2021er Aufnahme, Adam Yates bei Team Ineos, geht das Ding von vorne an, Roglic dahinter, ein Roglic, der noch wirklich schnell Fahrrad fahren kann. Strange, ich weiß.
Wow, das ist aber ein ganz schöner.
Heute,
das ist ein ganz schöner, heute ist er.
Ja, heute schon feiert. Aber trotzdem, es ist halt so: Du hast halt einen Yates, der von vorne fährt. Dann kommt Roglic. Dahinter Almeida in Quickstep-Klamotten. Und dahinter ein Tadej Pogacar, dessen Gesicht ich seit Jahren nicht mehr so gesehen habe. Und der an dem Anstieg, am Fuße des Anstiegs, irgendwann hinter Almeida die beiden halt in Kontakt verlieren. Und das ist mega strange, das Gesicht von Pogacar zu sehen, wie der ein Hinterrad nicht halten kann.
Ja, das ist krass.
Das ist komplett neu.
Ja.
Ja. Ging nämlich darum, dass die Jungs vorne um Ben Tullett, dann Isaac Del Toro und Tobias Johansson ein Tempo gefahren sind, was weitaus schneller war als das von 2021. Roglic wäre soeben mit Ach und Krach halt aufs Podium gekommen und Tadej Pogacar nicht mal in die Top 12 des diesjährigen Austragung. Ja, also nochmal so viel zu der Entwicklung von Pogacar. Und man muss dazu sagen, aber auch wieder, das Profil gibt es ja auch so ein bisschen vor, auch extrem easy bis dahin, ne? Da wird halt immer, auch da, wenn wir über Fatigue-Intervalle sprechen, gemessen wird das bei Lantern Rouge immer in Kilojoule pro Kilogramm pro Stunde, also die Intensität bis hin zu dem letzten Anstieg, und da liegen wir bei 11,6. Und wenn wir halt intensive Etappen haben, sind wir eher bei 14 hoch oder 15, teilweise sogar 16, aber 11,6 ist wirklich schon einer der wirklich niedrigsten, die ich sonst gesehen habe.
Ja.
Also, der rote Teppich ist ausgelegt, einen perfekten Effort hochzufahren. Adam, jetzt gibt es schönes Tempo wieder vor. Sieht echt witzig aus, gleiches Stil wie 2021, nur älter und anderes Trikot. Und dann Isaac Del Toro haut nachher am Ende, gut, haben sie schon oben nochmal gut sich bis angeguckt und gepokert. Sah auch sehr souverän aus, wie er da hochgefahren ist. In Summe sind es 13 Minuten 17 Sekunden mit 7,21 Watt pro Kilo. Was erstmal von Del Toro, muss man sagen, mit die beste Performance in dem Bereich ist, die man eigentlich je gesehen hat. Also das war schon wirklich stark. Aber auch ein Ben Tullett mit 7,18, also 7,2 Watt pro Kilo auf 13, 18, ist schon wirklich, wirklich stark. Also die beiden haben da echt richtig einen abgerockt.
Ich finde es cool, die drei, die vorne reingefahren sind, sind zwei Lavenier-Sieger zur Ehemalige mit Isaac Del Toro und Tobias Halland-Johannessen. Also irgendwie setzen die sich dann, einige setzen sich schneller durch, wie so ein Isaac Del Toro.
Ja.
Aber so ein Tobias Halland-Johannessen war auch ein extrem guter U23-Fahrer und der kommt jetzt so nach und nach. Ich glaube, der wird auch ein gutes Jahr haben. Also der hat ja immer mal wieder Ansätze in den letzten Jahren, dass er auch sozusagen in der höchsten Ebene dann mal extrem weit vorne reingefahren ist. Aber ich glaube, der kommt jetzt langsam in eine stabilere Phase und das sieht man immer wieder, dass sich einige Fahrer erstmal so in einigen Jahren kurz andeuten, okay, ich habe ab und an das Potenzial und dann irgendwann einfach diese Leistung konstant abrufen können. Ich glaube, der ist jetzt langsam weit und das ist auch ein extrem cooler Fahrer, ist recht explosiv gewesen, der U23, mit dem durftest du nicht wirklich ankommen, wenn die Etappe oder das Rennen ein bisschen schwerer war. Und das ist für mich auch so jemand, der kann irgendwann mal Milan Sanremo vorne reinfahren, würde ich sagen. Vielleicht schon dieses Wochenende, aber die Überleitung möchte ich eigentlich noch gar nicht machen.
Nee, das ist zu früh. Das ist echt spannend, weil also ich finde auch jetzt gerade, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, ich meine, keine Ahnung, vielleicht geht es nur mir so, vielleicht bei dir ist es sowieso nicht so präsent, weil du halt immer die regelmäßig die aktuellen Namen halt liest. Aber ich finde, man muss sich immer ein bisschen gewöhnen, dass halt auch einfach regelmäßig neue Fahrer halt vorne auftauchen, ne, in den Rennen. Ja. Dass man halt neue Namen halt sieht. Beispiel, wo wir gerade bei jungen Fahrern sind, Matthew Brennan. Brite, 19 Jahre, von Wismar, gewinnt Grand Prix de Denain-Porte-d'Arnaud. Also das jetzt, Cobblestone, ja.
Paris-Roubaix für Arme.
Das Paris-Roubaix für Arme, genau. Vor Gianni Vermeersch und Dries de Bont. Aber hat doch letzten zwei Rennen, Grand Prix Lillas und Le Tour de 100 Kommunen, gewonnen. Der hat am 8.3. und 9.3. zwei Siege geholt und jetzt am 20.3. nochmal. Also bei dem läuft es seit zwei Wochen richtig. Ja. Der ist 19 Jahre alt und setzt sich da vorne halt im Sprint gut durch. Also das finde ich halt auch krass wieder, ne? So 19 Jahre, erste richtige Saison in der World Tour, letztes Jahr halt Conti-Team, so, da sind viele junge Fahrer. Der
ist
auch
schon extrem gut gefahren, das ist auch einer, wenn du beim GP Denain vorne reinfährst, dann brauchst du richtig Dampf. Aber er ist auch jemand, der in der U23 schon auf einem guten Level war und auch schwere Rennen gewonnen hat und erinnert mich so ein bisschen an Paul Magnier. Ist, glaube ich, einer jünger, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber das sind halt genau diese Leute, die fahren ein Jahr U23 und dann geht es direkt hoch und dann machen die einfach auf dem Level weiter und das finde ich halt einfach extrem interessant. Und ja, klar, der Druck auf die gestandenen Profis, der wird immer größer.
Voll.
Also
voll.
Da hast du noch ganz viele andere, die das jetzt irgendwie, die aus der U19 hochgekommen sind, aus St. Paul, Séchard, wenn man ihn, glaube ich, der ausspricht, von Decathlon.
Sexau.
Sexau. Der ist auch schon auf einem guten Niveau eingestiegen und der denkt sich halt so, ja, ich fahre einfach so weiter wie in der Juniorenklasse und kommt damit halt auch durch.
Glaubst du, das ist ein Neuzeitding? Also das ist, oder war das früher auch so? Und wir haben jetzt einfach, wir sind so ein paar sind so leichte, mittelalte Dinos und sagen immer so, ja, war das früher auch so, dass halt die jungen Fahrer, so junge Fahrer auch so schnell schon zünden können?
Nee, habe ich, würde ich sagen, ist definitiv nicht so gewesen. Also da hattest du erstmal so ein paar Jahre, wo du dich adaptiert hast an das Level. Ich glaube, einer der einzigen oder der wenigen, der mir in Erinnerung geblieben ist, ist halt ein Peter Sagan, der halt damals bei Liquigas Paris-Nizza gefahren ist und von Anfang an konkurrenzfähig war. Aber ich glaube, der ist auch, also, oder der ist auf jeden Fall U23 Jahre gefahren. Das Thema der, ich komme aus der Juniorenklasse hoch, gab es ja erst mit Remco das allererste Mal.
Ja, ich würde noch einen mit dazwischen werfen. Mate Moric.
Ja. Das ist war auch im Jahr U23 gefahren. Remco ist der Einzige, der direkt hochgegangen ist. Oder der Erste. Und Moric hat sich gedacht, ich werde Juniorenweltmeister in Falken? Nee, in Italien irgendwo.
Spanien.
Nee, Italien.
Okay.
100%ig Italien. Und dann später wird er direkt... Nee, es ist Falkenburg Juniorenweltmeister, glaube ich, und im Jahr darauf U23 Weltmeister in Italien geworden.
Ja.
Damals haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, mit einem Kelb Jun, der Zweiter wird, und ich glaube, Silvio Herklotz auch noch irgendwo weit vorne mit dabei.
Stimmt.
Nee, aber damals, ich würde sagen, die meisten jungen Talente haben schon länger gebraucht, sich so ein bisschen da reinzufinden, als dass das jetzt der Fall ist. Also jetzt kommen sie, du siehst es auch im Frauenbereich jetzt, eine Kat Ferguson, die Juniorenweltmeisterin wird letztes Jahr, die da auch alles schon dominiert hat. Die fährt jetzt bei Trofeo Alfredo Binder in der World Tour einfach mal aufs Podium. Und
ja,
das ist schon auch ein extrem gutes Niveau. Das muss bestimmt auch Spaß machen, wenn du dir denkst, so nach der U19, hoffentlich passe ich mich gut an und hoffentlich kann ich ab und an mal irgendwie gut durchkommen, und dann ist es so, ja komm, dann fahre ich einfach weiter um Sieg, so als wäre nichts gewesen. Das muss schon echt krass sein.
Ich finde es cool, wenn diese Fahrer auch diese Einstellung mitbringen. Jetzt nicht Arroganz, aber halt einfach die Einstellung mitbringen, ja klar fahre ich da vorne rein. Und der Radsport früher war halt vielleicht auch ein bisschen kulturell dahingehend geprägt, ja komm erstmal an und lern erstmal die nächsten Jahre Du musst auch physiologisch Lebenskilometer ansammeln, um unter den katabolen Zuständen, die es damals gab, im Finale noch irgendwie leistungsfähig zu sein. Und jetzt hast du halt einfach seit Jahren schon eine 100-Gramm-Fuel-Strategie und bringst es einfach mit, deinen Motor.
Ja, ich glaube, deswegen ändert sich auch so viel. Also es ist ja nicht so, als hätten die irgendwie eine andere Einstellung jetzt, sondern da haben sich einfach die Umstände stark geändert. Und das erlaubt es denen halt jetzt. Ich frage mich trotzdem, ob du wenn du jetzt mal so eine Cat Ferguson nimmst, die ist letztes Jahr auch schon so als Stagiaire Rennen gefahren für Movistar, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber nehmen wir an, du kommst aus der Juniorenklasse hoch und meinst du zweifelst dann viel? Oder guckst du dir deine Zahlen an und du kriegst dann schon vom Team so gefeedbackt, ja, Junge, sieht eigentlich ganz gut aus, du solltest eigentlich sofort konkurrenzfähig sein.
Also im Fall einer Cat Ferguson würde ich sagen, das heißt nicht Junge.
Ich rede jetzt von einem Paul Sechard, der dann Tests fährt im ersten Trainingslager und all sowas.
Ich glaube, du bringst schon ein gewisses Selbstbewusstsein und keine Demut mit, weil du bist es gewohnt, in dem letzten Jahr, wo du gefahren bist, bevor du halt beim Profi wirst oder halt dann reinspringst, bist du halt gewohnt gewesen, regelmäßig das in der Kontrolle zu haben und zu gewinnen. Ich glaube, du gehst schon mit dem Ansatz rein, dass du als Team erstmal oder Teamstruktur dich irgendwo so einordnest, wie es von dir verlangt ist, klar, aber auch sagst, ey, natürlich greife ich das Ding an, wenn ich dann die Möglichkeit dazu habe. Ich schätze mal, dass niemand, oder die wenigsten zumindest, sich da irgendwie unter Wert verkaufen und sagen, ja, ich will erstmal machen und erstmal zusehen. Wenn du gewohnt bist, dass du gewinnen kannst, dann denkst du dir auch wahrscheinlich, ja, klar, versuche ich es auf dem Level auch zu gewinnen.
Ja. Ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht.
Definitiv.
Was hatten wir noch die Woche an Rennen?
Nockere, genau, wollte ich gerade sagen.
Neues Finish.
Parallel weiter.
Hast du das Finish gesehen?
Ich habe das Finish gesehen, ja. Also mach du erstmal weiter.
Ja, also die haben jetzt, deswegen Tim Elliott ist auch nicht gefahren.
Dem gefällt das nicht.
Da mache ich nicht mehr mit bei der Geschichte.
Wo ist mein Momentum-Sprint?
Wo ist mein Momentum-Sprint, genau. Jetzt geht es ab dem letzten Kilometer leicht berghoch oder nicht nur leicht, sondern ich glaube schon eklig auch berghoch. Ich glaube, es ist da immer noch der Nockerberg von der anderen Seite. Das ist so ein Ekelsprint. Du hast dann irgendwie ein Leadout im besten Fall und dann ist es so ein langsames Sterben.
Der dann so bei Männern und Frauen irgendwie so ein bisschen misskalkuliert ist, weil irgendwie keiner so wirklich weiß, wie funktioniert das Rennen eigentlich jetzt.
Genau, das war so ein bisschen merkwürdig, weil so, die wissen nicht wirklich, wie schnell können sie fahren für denjenigen dahinter oder diejenige. Ja. Dann, krass war so, Zoe Becksett hat so ein kleines Leadout probiert. Du siehst so, dass sie an der Seite einmal so vorfährt und als das Leadout fertig ist, sackt die wieder so komplett zurück. Das ist einmal so einmal nach vorne, jemanden absetzen und dann komplett zurück. Aber dann auf der anderen Seite, wenn du so einen Move machst und du hast eine Sprinterin am Hinterrad, die muss den Effort ja auch fahren.
Genau das habe ich gedacht, als Linda Zanetti dann halt vorne freie Fahrt hatte von Uno X. Hast du das gesehen? Die dann so, ich sag mal, 300 Meter, 200 Meter irgendwie vorne abgeladen wurde und ich auch dachte so, ja, und jetzt?
Ja, und jetzt? Und du hörst jetzt auf mit deinem Rennen oder was?
Aber die hat so einen Sprint angefangen, wo du genau gesehen hast, die hat losgelegt, weil sie war jetzt vorne, weil sie konnte sich einfach komplett versacken, weil verliert halt die Geschwindigkeit. Dann musste erstmal wieder Speed aufbauen. Aber gleichzeitig konnte sie sich voll drauflatschen, weil es war bergauf, wahrscheinlich noch 200 Meter, also voll weit noch.
Viel zu weit.
Ich habe mir die Datei von Martha Lachmer angeschaut, leider ohne Power, aber Top-Minimum-Speed, also Minimal-Speed im Sprint war 30. Wie unangenehm ist das?
Ja, und
oben raus nochmal
halt
kurz 40,
so,
aber 30 km/h.
Und dann ist es auch schon ein höherer Torque-Sprint.
Ich hätte den gefeiert.
Ja, ich finde das richtig. Ja, nee, ich finde es nicht.
Ich liebe das.
Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wie das Ganze gefahren wird, wie steil das ist und alles und wie lange dann immer der Effort ist. Aber schlecht ist es nicht. Es tut aber immer weh. Also so ein Ding eklig weh.
Das stimmt. Ich habe ja schon mal erzählt, ich habe ja eine Fähigkeit, die sich aber halt mit der weiteren nicht ergänzt. Und zwar, dass es halt viel Laktat aufbauen, aber ich kann nicht sprinten. Das ist total dämlich. Ja. Das heißt, ich kann halt mittlerweile jetzt auch nicht mehr, aber früher konnte ich halt richtig gut eine Minute richtig schnell fahren, aber kein Peak. So, ich konnte 30 Sekunden fast 1000 Watt, aber 1100 war auch der Peak. Also das ist halt total dämlich. Du kannst nichts damit anfangen, außer bei sowas.
Ja. Ja, solche Finishes sind dann gut. Eine kürzere Mühe de Huy wäre auch gut.
Ja, ja, genau. Das wär ziemlich, das hätte ich damals gefeiert, aber es hat uns zu nur in einem Szenario in der U19 in Frankfurt bei einer Rundfahrt gab es einen Anstieg einen Kilometer hoch und ich habe die ganze Zeit gedacht, hey, warum fallen die um, wie die fliegen? Weil ich mit meinen 14 Millimol noch lachen konnte und dann so, ja, dann wollen wir mal sehen, jetzt leg ich immer los. Ja,
ja, no Kurs. Jasper Philipsen stürzt im Finale, wird auch so richtig unschön von hinten abräumen.
Also voll auf Gesicht, ne?
Ja, aber der wird auch, der konnte auch gar nichts wirklich machen, weil dem fällt einfach jemand ein komplettes Hinterrad und zwar so sehr, dass er mitstürzt. Gewonnen hat Nils Ekhoff.
Ja.
U23 Roubaix-Sieger von 2018, dem man auch schon immer Großes zugetraut hat, der aber auch nie so richtig durchgezündet hat. Definitiv ein sehr, sehr guter und starker Fahrer ist, aber bin mal gespannt. Die Saison sieht eigentlich ganz gut aus. Vielleicht passiert ja noch was und der hat auch mal eine stabilere Saison mit mehr guten Ergebnissen. Weiß gar nicht, wer Zweiter, Dritter geworden ist. Hast du es im Kopf?
Moschetti und Lamperti.
Ah ja, okay. Moschetti auch eine gute Saison, muss man sagen, bisher. Also schon 2 Sprints gewonnen. Bei den Frauen hast du gerade schon gesagt, Marta Lach hat gewonnen und zwar sehr souverän und wenn man sich das Finale nochmal anguckt, die ist auch alleine im Finale und macht das schon extrem gut und hat damit auch sehr verdient gewonnen. Die hat letztes Jahr Ende so auch ein paar Rennen gewonnen, schon finde ich eine gute Fahrerin und habe, glaube ich, auch hier gesagt, dass ich den Transfer zu SD-Works eigentlich ganz gut finde.
Stimmt.
Das passt für sie. Haben wir.
Ich finde halt, Linda Zanetti hat ja gut den Sprint angefahren.
Ja, genau. Das war so eine Teamkollegin, die man nicht als Teamkollegin identifiziert hat.
Ja. Genau das. Ansonsten genau, also ganz kurz vielleicht noch zu. Ja, aber ich wollte ganz kurz zu Jasper Philipsen noch sagen. Ich hatte auch vorhin nochmal schnell die News aufgerufen. Entwarnung für Sonntag. Mainz Sanremo, nur ein paar Abschiffungen. Ihnen geht's wohl soweit
gut. Samstag, morgen.
Samstag? Italienische Rennen an einem Samstag?
Ja, jo, genau. Italienische Rennen sind nämlich wegen der Kirche.
Ah, genau, wegen Kirche. Hast recht, so rum war es, genau. Oft nicht gerade Samstag. Deswegen.
Junge, hättest du fast Sanremo verpasst jetzt. Lukas geht jetzt da rein in den Terminkalender, erstmal alles wieder verschoben, alles abgesagt.
Schatz, das Grillen fällt aus morgen.
nee, wir können da nicht hin.
Ich habe Termine.
Sanremo, jetzt, wir können ja da direkt mal einsteigen, nachdem wir 2 Folgen lang das so ein bisschen angeteasert haben. Wir haben jetzt eine komplette Startliste, Männer und Frauen. Allererstes Mal Milan Sanremo der Frauen. Wenn du dir das Profil anguckst, sieht das von den Frauen viel brutaler aus, weil der Tokino-Pass fehlt und dadurch das Höhenprofil anders skaliert ist. Dadurch wirken halt die Presse und der Poggio wie so richtig, richtig so, lange und steile Dinger. Wird interessant. Ich glaube auch nicht, dass es ein großes Problem ist sozusagen, dass das Frauenrennen jetzt nicht ultra, ultra lang ist. Also die haben 156 Kilometer. Waren im Prinzip von Genua die ganze Küstenstraße runter.
Was erstmal eine geile Strecke ist. Ich habe es ja vor einer Woche, haben wir es ja schon gesagt. Ich bleibe auch trotzdem dabei. Ich glaube ganz ehrlich, es ändert nichts am Mailand Sanremo.
Nö.
Es ändert nichts daran. Du brauchst diese Vorbelastung nicht.
Nö, und du hast auch jetzt nicht. Milan Sanremo ist zwar irgendwie ein langes Rennen, aber auch nicht wirklich.
Nein.
Weil es ja kilometertechnisch lang ist. Aber ich habe jetzt nicht die Siegerzeiten von letztem Jahr oder so aus dem Kopf. Aber es ist nicht so exorbitant lang, dass du sagst, es ist nicht vergleichbar mit einer Flandern-Rundfahrt oder Roubaix. Die sind vielleicht sogar länger in der Belastungszeit und definitiv auch härter insgesamt. Eigentlich ist das Erste ist nur so ein bisschen Schaulaufen und durch die Gegend radeln, bis es dann halt am Ende losgeht.
6 Stunden 14, glaube ich, war es letztes Jahr. Also wenn wir es vergleichen mit einem Flandern und so, die sind halt länger.
Ja. Fast. Und härter. Ja.
Und härter, definitiv härter.
Aber es ist halt einfach ein sehr, sehr cooles Rennen, weil es nicht so richtig auszurechnen ist. Wenn wir jetzt mal in die Startliste der Frauen reingehen, wen hast du jetzt für dich da als absolute Top-Favoritin auf dem Schirm?
Ich werde mich in meiner Aussage für Männer und Frauen, einmal was die Renntaktik und Rennform, wie es gefahren wird und wer nachher gewinnt, einmal unterschiedlich entscheiden.
Okay.
Und zwar gehe ich mit Lotto Kopecky. Ich sage, es wird, wir haben letzte Woche schon gesprochen, wahrscheinlich kann SD-Works sich halt leisten, einfach umzuentscheiden, je nachdem, wie es halt läuft. Und ich schätze mal, sie könnten es versuchen, Kopecky fahren zu lassen, die anderen aus Reserve zu locken, Wiebes hängt hinten drauf und dann kann Wiebes oben drüber sprinten. Oder würden sie Kopecky halt vor Wiebes einspannen, aber ich schätze mal vielleicht eher in die Richtung. Wiebes muss halt dann warten und Kopecky, meiner Meinung nach, zieht es vielleicht dann durch. So sag ich, wird es kein Sprinter-Finish bei den Frauen und dafür aber ein Sprint-Finish bei den Männern, da komme ich aber gleich zu.
Oh, ein Sprint-Finish bei den Männern, das finde ich mal spannend.
Ich glaube ja,
Ich glaube auch, dass sich das Frauenrennen zerlegen wird. Mhm. Irgendwie würde ich gerne einen Außenseiter-Tipp abgeben.
Oh ja, das wäre cool.
Und ich glaube, Chloe Teigert könnte
aber wie?
Ein guter Tipp sein.
Jetzt musst du sagen, wie.
Ja, so eine, wir kommen mit 8, 9, 10 Fahren über den Poggio. Dann kommst du unten beim Fuß an und du hast dann diese 2,5 Kilometer, wo...
du meinst, ja,
und dann fährt sie halt so Cancellara-mäßig los.
Ja, ja, ja.
Und die hat auf jeden Fall am Anfang der Saison schon gut ausgesehen. UAE Tour jetzt gar nicht mehr so gut, aber die ersten Rennen in Australien war sie super stark. Und das ist so eine Fahrerin, der darfst du keinen Meter geben. Und ich glaube, wenn du dann halt, keine Ahnung, bei einem anderen Team bist, und SD-Works hat dann eine Kopecky und Wiebes in der Gruppe, unter den 10 Fahrern, sage ich mal, die vorne sind, dann gucken die auch alle auf die und sagen, ey, ihr müsst das fahren. Und
ja, genau. Das könnte, wie du gerade sagtest, ist eigentlich eine schöne Situation, ein realistisches Szenario, würde ich sagen, und vielleicht auch ein wahrscheinlicheres Szenario, ist, du kommst halt in so eine 8-Frauen-Spitzengruppe oder 6 oder was auch immer unten an, und hast weniger Einigkeit. Ich glaube, das kann ich mir vorstellen bei den Frauenrennen, weil du zu viele A-Fahrerinnen in dieser Gruppe hast und keine Kolleginnen, Teamkollegen vielleicht. Ja. Außer halt SD-Works, das weiß ich jetzt nicht, wie es aussieht. Genau. Aber wenn Wiebes Probleme bekäme, keine Ahnung, ne, über Poggio, und dann ist Kopecky nach einer Spitzengruppe, und dann hast du so diese 6, 7 Fahrer alle gegeneinander, dann hast du keinen, da fehlt dir vielleicht der Zug, dass halt ein Wacher willig zum Sprint kommt. Dann kann sowas ganz schnell passieren, das finde ich halt interessant, ja.
Es ist alles gut, wenn nicht wieder sowas passiert wie bei Omloop Het Nieuwsblad.
Achso. Obwohl für die Außenseiterinnen ganz cool.
Mega cool, aber das würde ich nicht nochmal aushalten.
weitere ganz kurz, wie hieß es nochmal, die gewonnen hatte?
Ja, genau. Das ist das Problem.
Das tut mir auch voll leid, weil es trotzdem ein geiles Rennen ist, aber die dachte sich auch so, seid ihr euch alle sicher? Also ich jetzt?
Ja.
Sollen wir das so stehen lassen oder nochmal machen? Ah, herrlich.
Ja, es ist jetzt nicht unbedingt Werbung gewesen für den Sport, und wie gesagt, da finde ich hauptsächlich die sportlichen Leiter sind da verantwortlich für. Weitere Favoritinnen würde ich nochmal kurz nennen wollen. Wir haben letztes Mal schon über Marianne Voss gesprochen.
Ja.
Ist definitiv eine ganz ernstzunehmende Kandidatin. Noemi Rueck aus meiner Sicht auch. Puk Pielese.
Puk Pielese.
Demi Vollering darf man auch nennen. Glaube ich aber nicht so richtig daran, dass die explosiv genug ist, über ein Poggio halt irgendwie alle abzustellen.
Okay, folgende Frage. Demi Vollering macht mal Spaß, vorher zu schätzen. Folgende Frage. Egal, was Ergebnis herumkommt, ob die jetzt mitspielt oder nicht, wie glaubst du, geht eine Demi Vollering das Rennen an? Was macht sie im Finale? Was passiert?
Ja, die muss ja attackieren im Poggio.
Ja, was wird sie ja machen, ne? Glaubst du, die fährt unten Vollgas rein und guckt, was passiert? Einfach, was hängen bleibt?
Ja, wir können jetzt die Pogacar-Diskussion eigentlich schon vorziehen.
Ja. Ja. Okay, dann stoppen wir mal eben ganz kurz bei Demi und machen erstmal mit dem Männerrennen weiter. Ich sage, es ist ein Sprint-Finish. So, entgegen
was
der
bedeutet
Erwartung,
ein Sprint?
Es gewinnt nicht Pogacar.
Wie viele Leute sprinten da?
13,
das ist schon, ja, okay, das ist für dich schon ein Sprint-Finish, so?
Ja, Sprint-Finish ist für mich, Van der Poel fährt für Philipsen an.
Okay.
Und Milan ist auch noch mit dabei. Das ist für mich Sprintfinish. Milan weiß ich nicht, das ist so auf Kippe.
Milan
aber
ist auf jeden Fall was, dabei.
Okay.
Er fährt so okay, geisteskrank gut berghoch. Der,
ja.
Also der wird es jetzt wieder nicht machen, weil ich es gesagt habe, aber der ist auf jeden Fall krass.
Ja, meine Meinung. Zwei Szenarien. Wie Pogacar sich das Rennen verkackt.
Oh.
Szenario Nummer eins. Er macht zum ersten Mal, was noch nie geklappt hat und was auch wahrscheinlich wieder nicht klappen wird, Cipressa schon irgendwie und versucht es früh. Ist ja ein Pogacar-Szenario, weil es ist ja Pogacar. Und ich glaube einfach, es ist zu schwer. Es ist zu schwer, das dann halt so alleine zu halten, weil es ist nicht selektiv genug. Wir reden immer noch davon, dass alle erholt sind, eigentlich nahezu, wenn es in die Cipressa reingeht. Er wird eine Lücke aufreißen, wenn er es mit Krawall möchte. Er wird auch eine gute Abfahrt fahren, er wird dann auf der Zwischenebene sein, aber es ist dann immer noch, weiß nicht, wie viele Kilometer sind es denn noch? Auf jeden Fall, wir haben es immer wieder gesehen, es ist zu weit.
Ja.
Also, das ist eine Meinung. Oder so ein bisschen das eigentlich, was wir letztes Jahr hatten. Er versucht's. Aber letztes Jahr war es auch schon voll schwierig mit dem Timing. Ich glaube, ich erinnere mich so ein bisschen noch, dass Tim Wellens auch super spät dran war am Pocho. Da sind noch nach vorne gefahren. Das heißt, damit ein Pogacar es schafft, dass es so hart ist, dass ein Milan abfällt, dass ein Philipsen nicht dran bleibt, dass ein Van der Poel nicht wirklich mitfahren kann, müsstest du es halt von Anfang an so schnell da rein, dass du den ganzen Anstieg halt nutzen kannst.
Ja.
Weil irgendwann muss, der Anstieg wird ja, wir haben ja diese Videos noch gesehen, wo Van der Poel mal so hochgekachelt ist, die fahren ja so schnell da hoch, der Windschatten ist einfach ein Thema. Du musst also schaffen, frühzeitig so viel Energie quasi in diesen kleinen Zeitraum reinzupacken, dass du dich schaffst, aus dem Windschatten abzufahren. Und das sehe ich irgendwie nicht.
Nee, das wird super schwierig, glaube ich. Wenn ich UAE wäre, würde ich versuchen, Nils
Schönes
und
Spiel.
Tim Wellens
ja.
vor der Cipressa loszuschicken. Das wird aber auch niemand zulassen, weil die genau wissen, was da passiert. Dann fährt dann der Cipressa in
den stell mal vor, du bist der sportlicher Leiter im Auto und siehst halt einfach Nils und Tim Wellens fahren vor. Das ist also zu den anderen, ja Leute.
Ja, ich würde die, als habe ich ja schon mal, glaube ich, hier echt auch schon gesagt, als so B-Kapitän oder Außenseiter-Favorit würde ich Manndeckung Wellens Pollitt fahren. Weil du weißt ja, das sind ja die guten Relais-Stationen.
Ja.
Und dann bist du halt schon mal da, wenn du mit den beiden losfährst. Wenn der Pogacar von hinten kommt. Also das Szenario, was ich halt im Kopf hätte, wäre halt Wellens und Pollitt irgendwie nach vorne zu bekommen, sodass halt ein Pogacar über die Cipressa schon losfahren könnte, wenn ein Del Toro und ein Navarez das ganze Ding halt richtig schnell machen da hoch. Und dann hast du halt diese zwei Kollegen für die Ebene zwischen
Cipressa
und Poggio. Ja. Und dann kann Wellens halt noch ein Stückchen in den Poggio fahren und dann den guten Tadej auf die Reise schicken.
Das wäre, okay, da verstehe ich mit. Das wird wirklich dann, glaube ich auch, dass es klappen kann, dass man zum ersten Mal seit wie vielen Jahren auch immer in Milan Sanremo an Cipressa entscheiden kann.
Ja, aber dafür musst du halt dann irgendwie erstmal einen Pollitt und einen Wellens nach vorne kriegen, was sehr unwahrscheinlich ist.
Ja. Jeder sportliche Leiter mal an ein Auto, I see what you did there.
Genau. Das ist halt irgendwie so total offensichtlich. Neben Pogacar, oder warst du gerade fertig eigentlich mit deinem Punkt, wie er es
klar. Ich bin, ja genau. Heute rante ich gegen Roglic und sage, Pogacar gewinnt Sanremo.
Hast du irgendwas gegen Slowenen? Was ist eigentlich dein Problem,
Lukas? Prinzipiell das Gegenteil. Ja, genau. Ja, eigentlich finde ich sie gut. Machen wir weiter.
Ich habe ja, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass ich das Team von Alpecin de Koenig für Milan Sanremo extrem stark finde, mit Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen und aber auch Caden Groves. Das sind halt alles drei Fahrer, die gewinnen können. So,
ja, hier ist echt so.
Caden Groves, in jedem anderen Team wäre er Leader für so ein Rennen. Kommt auch extrem gut berghoch, ist dann sehr, sehr schnell. Und da bin ich einfach mal gespannt. Ich weiß gar nicht, wie die das immer machen. Die sind sich aber irgendwie immer auch einig, ne? Du siehst selten irgendwie in dem Team Diskussionen.
Stimmt,
oder
das ist
nicht. Ja. Genau, und es ist nicht nur so, dass es immer nur für Mathieu ist. sondern es
ganz
ist halt
ehrlich,
aber auch mal für Philipsen so. Und das ist halt klar gewesen, letztes Jahr Sanremo.
Ich weiß, warum das so ist. No one fucks with Rothoffs. Ich glaube, du traust dich da nicht, gegen die was zu machen.
Ja, aber ich finde es halt auch krass, denn Van der Poel, der fährt dann auch letztes Jahr einfach an für den Philipsen und das ist halt einfach klar, dass es das gemacht wird.
Ja, ja. Ich kann mir vorstellen, dass das, ich gebe gleich meinen finalen Tipp an, den Namen, den ich nenne, aber ich kann mir echt vorstellen, im Szenario, dass Philipsen gewinnt.
Ja, so unwahrscheinlich ist es nicht.
Ja.
Also je nachdem, was er sich da jetzt getan hat mit dem Sturz, aber er scheint ja ready zu sein, ist das natürlich auch wieder ein absoluter Top-Favorit, ganz klar.
Hatten wir in den letzten Jahren Back-to-Back-Winner?
Gute Frage.
Ist auch ja auch schwierig bei dem Rennen, eher selten, ne? Wir wollen es nicht so an verrennen, aber ich glaube,
also
auf jeden Fall habe ich
Back-to-Back-Sieg bei Sanremo, das wäre schon stark. Also
ja.
Erstmal, weil nie klar ist, welcher Fahrertyp gewinnt. Und dann von dem Fahrertypen, der gewinnt, musst du ja zweimal gewinnen. Krasser wäre es halt noch, wenn du zweimal gewinnst hintereinander und auf eine unterschiedliche Art und Weise.
Oh, das wäre auch interessant. Philipsen gewinnt solo.
Stell dir mal vor. Sehe ich jetzt nicht so kommen, aber das wäre krass. Philipsen solo.
Und du musst halt, du hast halt auch die Flagge nochmal, klar, Pogacar hat auch hebt die Flagge, aber du hast die leuchtende Startnummer, hast du halt auf dem Rücken, ne? Also, dass wenn du losfährst oder dran da vorne bist, dann weiß jeder, hier ist wichtig, da ist Alarm.
Genau. Wolltest du deinen Tipp gerade schon nennen? Ist das dein Tipp gewesen?
Ja, mein Tipp wäre wirklich einfach Milan.
Milan. Gibt ja brutal viele Leute, die hier gewinnen können, das ist das Schöne. Du hast gerade schon drei gehabt bei Alpecin, De Koenig. Dann Matteo Moritz hat schon mal gewonnen. Vielleicht kommt er wieder mit irgendeinem krassen Ding mit der Dropper Seat Post um die Ecke. Filippo Ganna ist sehr stark drauf, muss man sagen.
Oh ja.
Nicht vergessen sollten wir auch Benjamin Girmay. Pidcock, genau. Girmay. Dann haben wir Michael Matthews. Auch immer.
Ich habe es auch gerade gelesen. Ich hab gerade gelesen und dachte mir so, ja, Matthews hast du seit 10 Jahren, sagt man immer Matthews mal zwischendurch.
Ja, aber der ist ja auch immer vorne. Also das ist ja auch nicht so, als würde der nicht liefern. Olaf Kreuer hat im Interview gesagt, er fühlt sich noch besser als letztes Jahr. Glaubt, dass er mit drüber kommen kann. Dieser Tadej Pogacar, den haben wir gerade eben schon genannt. Magnus Kort, ich habe zwar gesagt, er sprintet in Spanien dagegen irgendwelche Leute, die nicht so schnell sprinten, aber das ist halt auch so ein Typ, der kann da mal richtig richtig weit vorne reinfahren. Bettiol ist eine Wundertüte. Kann in alle Richtungen gehen. Julien Alaphilippe.
Der kann gewinnen oder einfach DNF.
Genau. So. Und so, aber auch so richtig so, nee, ich habe keinen Bock mehr DNF.
Ja.
Nicht mal, weil es irgendwie, er hat dann einfach keine Lust an den Tag. So stelle ich mir das bei dem vor.
Vor allem jetzt bei Astana auch viel mehr als noch bei EF, glaube ich.
Ja. Auf jeden Fall. bei Red Bull Bora Hans Grohe, Maxime van Gils, wenn er gut drauf ist, ist schon gut in die Saison gestartet. Aber auch in Laurence Pitti bin ich sehr gespannt. Der wird für mich spätestens nächstes Jahr oder übernächstes Jahr dann einfach sowieso bei solchen Rennen ganz weit vorne reinfahren und bei den Klassikern. Wen wir noch nicht genannt haben bei Lidl Trek und der eine absolut kranke Maschine ist, ist Mats Pedersen. Der ist ja so stark gefahren bei Paris-Nizza.
Ja. Glaubst du, man würde jetzt in dem, okay, folgendes Szenario, sportlicher Leiter Lidl Trek, wie entscheidet er sich in dem Team? Für welche Strategie? Oder lässt man das auf sich zukommen?
Ja, ich glaube, dass du fährst in die Chipresse rein und dann wartest du im Auto hinten, ob da angefangen wird zu funken, so, ey, I've got good legs, I've got no legs, I'm dead, I'm gone.
Ja,
könnte halt auch durch den Funk kommen.
Denn so eine Brecher, Stuyven, Pedersen und Milan. So das Trio an sich ist schon einfach, da hast du Schiss, nebenher zu fahren. Ist schon
ein bisschen brutal. An absoluten Wattzahlen.
Ja.
Wüsste ich jetzt gar nicht so viele Leute, gar nicht so viele ikonische Trios, die ich nennen könnte, die mehr zur Verfügung hätten.
Ja.
Bei Ineos
ist irgendwas so.
Wäre das noch der Fall?
Ich wollte gerade sagen, da ist so irgendwas um die.
Ganna, Tarling,
um
Sheffield.
Also diese beiden Teams, diese Dreier-Kombis, das ist so um die 1400 Watt, 13 bis 1400 Watt gebündelte Schwelle.
Genau. Ist solide, ne? Aber was wir noch gar nicht besprochen haben, ist, was hat Ganna da bei Tirreno Adriatico eigentlich abgerissen? Zweiter im GC. Das ist halt schon eine heftige Leistung gewesen. Und ich glaube, der Kollege ist auch mehr als ready, dort jetzt bei Sanremo vorne reinzufahren, nachdem er letztes Jahr auch schon sehr, sehr gut aussah.
Absolut. Gunner ist halt, ich habe auch gerade im Kopf hier diesen Gunner-Tritt, wenn er auf der Flachen losprügelt, so Cancellara-mäßig, nur ein bisschen heftiger irgendwie,
ja,
finde ich. Und das, wenn du den halt einmal verlierst an seinem Hinterrad, nicht dranbleiben kannst, dann ist schon, da ist schon Zug hinter.
Dann war es das, genau.
Da steht mal, da steht einfach die ganze Zeit so, weiß nicht, so 650 oder war 680 auf der Uhr, wenn er losstiefelt.
Hochgradig unangenehm auf jeden Fall, wenn du da nicht sofort am Rad bist, ja.
Ja.
Es ist so eine Lücke, die kriegst du nicht zu. Aber wenn wir jetzt gerade hier ganz viele Favoriten genannt haben, müssen wir uns schon irgendwie committen.
Ja, ich bin bei Milan. Nennen.
Du bist bei Milan, da bleibst du bei.
Ja, ich bleib dabei, weil, also ich will, Pogacar will ich jetzt nicht sagen. Erstmal glaube ich es diesmal sogar wirklich auch nicht halt. Und ja, ich finde, Milan ist so sehr offensichtlich, aber trotzdem für mich jetzt gerade ein Außenseiter in der Siegesliste. So.
Es ist gut, wenn die potenzielle Siegesliste so lang ist, dann ist jeder auch irgendwie ein Außenseiter.
Ja.
Boah. Schwierig. Ist krass. Es ist schwierig, obwohl du nicht Pogacar gesagt hast.
Ja.
Das heißt schon was.
Witziges Spiel, ne?
Witziges Spielchen.
Alex Aranburu.
Ja, das wäre krass.
So, wie hat er das gemacht?
Ist der richtige Fahrertyp dafür, aber da ist eigentlich immer jemand stärker oder immer jemand schneller.
Ja.
Boah.
Also für euch Leute, Lennart überlegt gerade schon seit 12 Minuten, ich habe das jetzt gerade geschnitten schon.
Ja, genau. Boah, scheiße. Schwierig. Ich sag jetzt Pitcock.
Okay, wir können ja.
Ich sag Tom Pitcock.
Ich wollte gerade sagen, du kannst ja erstmal runterbrechen, wenn, Sprint oder halt irgendwie Solo.
Auch wenn ich überhaupt kein Szenario kenne, jetzt gerade, wo er, also er ist eigentlich nicht stark genug, um die abzustellen über den Poggio.
Okay.
Aber bergab.
Ich wollte gerade sagen, welches Szenario wäre es? Er fährt am Anstieg irgendwie vorne, hat aber halt noch Pogacar am Hinterrad, in der Abfahrt knallt er so runter und Pogacar
gleiches Ding wie bei Strate.
Genau, wird irgendwo wegrutschen, weil die Kurve overcooked und rutscht dann wie weg, aber ich wollte es auch nicht sagen, weil ich will nicht, dass irgendjemand über eine Mauer geht oder sowas, aber so ein bisschen halt, dass er wieder aufsteht, aber dann ist ein Loch halt da.
Nee, er hat einfach so viel Schiss nach Strade, hat dann ein bisschen einen weg und fährt ein bisschen langsamer bergab, Pitcock knallt da runter, dann, ja, dann ist nur das Problem, dass der Pitcock einfach noch kleiner ist als ich und auch einfach an absoluten Wattzahlen nicht so viel zur Verfügung hat.
Ich wollte es gerade sagen.
Obwohl er Aero ist, wird es echt schwer, durchzukommen.
Genau das, ich habe gerade überlegt, wie er wegfährt und so weiter, gehe ich voll mit, dann kommt er unten auf die lange Gerade und
dann
steht er einfach im Wind.
Ja. Genau.
Ja.
Und das ist halt das Problem. Ich sag jetzt trotzdem Pitcock, ich sag Binyam Girmay. Komm.
Okay.
Das ist irgendwie.
Was wäre das für ein Tipp? Du sagst jetzt Pitcock und glaubst nicht dran.
Ja. Ich stand unter Druck. Du hast hier behauptet, du hättest das schon geschnitten und ich denke schon seit 12 Minuten nach, dann bin ich gecrackt.
Okay. Okay, gut, dann machen wir das so. Also Milan gegen Aranburu. Ach.
Genau.
Nachher kommt er. Ich sag's dir, der Aranburu.
Guck mal, was der bei Betten Win für eine Quote hat. Und dann setzt er nochmal einen Euro drauf. Der scheint es dir angetan zu haben. Das ist ein Zeichen.
Ich glaube, es ist ein Zeichen, das stimmt. Okay, nice. Dann, haben wir es damit schon fast, Stunde haben wir auch schon fast wieder voll. Nochmal einfach als Perspektive, oder willst du nochmal auf meiner Sanremo weiterreden?
Ja, ich möchte einfach gerade sagen, weil bei Team Picknick Post NL fahren einfach Leute, die habe ich noch nie gehört. Was ist denn da los? Also ich glaube, ich muss da wieder ein bisschen mehr auf Pro Cycling Stats surfen. Aber Björn Kurt? Aus England. Also das ist so ein Name, also wenn du mir gesagt hättest, nur diesen Namen, den hätte ich nicht zuordnen können, den Kollegen.
Björn Kurt. Ja.
Sicherlich kein schlechter Radfahrer.
Ja, aber Saison sieht auch schon Bombe aus jetzt. Gut, weiß nicht, welche Aufgaben war, aber
2004er Jahrgang, ne?
Ja.
Aber
das ist hart.
Ja, krass.
Aber wer ist bitte, okay, aber habe ich einen Knick im Kopf? Wer ist bitte Romain Combeau? Ist aber,
oh, den gibt es schon lange dort.
Ich weiß, der ist 33.
Ja.
Der ist bei DSM schon länger, aber der, also da ist er auch nicht so viel, ne?
Nee, es gibt einige Teams, die hier am Start stehen und die haben halt nicht so richtig jemanden für, ja, für das Rennen. Ich sag mal, auch die Suda Quickstep-Mannschaft ist nicht sonderlich stark. Mhm. Lotto, ist auch einfach komisch, dass das Team nur Lotto heißt. Der Jeno Bergmoos, der ist richtig gut gefahren in der, letzten Saison. Das wird so ein, ja, bisschen der nächste Maxim van Gils aus meiner Sicht dort. Israel Premier Tech ist auch mit einer Truppe da, guten Corbin Strong. Wenn er einen guten Tag hat, das ist auch ein Fahrer für sowas. Ansonsten, ja, gibt es da einige Teams, wo ich halt sage, da muss es schon viel richtig laufen, dass die irgendwie einen Fahrer vorne haben. Was ich noch interessant finde, ist Kevin Wackeler von Akea. Ist für mich ein richtig, richtig guter Fahrer. Wenn Akea ja, Ende des Jahres vielleicht als Team, ganzes Team krachen geht, dann ist der auf dem Markt auf jeden Fall ein sehr heißes Eisen. Und wenn so jemand dann zu Wismar, ja, oder so geht,
puh. Ja, ja. Ja, das, ich war ja noch vor Ort, als er die Etappe, dritte Etappe gewonnen hatte.
Tour.
Nee, zweite. Genau, ja. Cesenatico nach Bologna bei der Tour gewonnen hatte. In Bologna hier diese steile Kathedrale da hoch. Ja. War schon stark. Der hat da wenig an Tempo verloren, obwohl er die ganze Zeit in der Spitzengruppe war. Das war schon,
ja, der
war
schon ordentlich. Das ist ein krasser Fahrer. Und wenn der halt irgendwie, ja, wie gesagt, wenn der am Ende des Jahres zu Wismar geht oder zu UAE, dann formen die aus dem nur noch eine richtig krasse Maschine, geben dem nochmal ein schnelleres Fahrrad. Und ja, ich glaube, dann ist das in ein, zwei Jahren ein echt krasser Fahrer. Ist ja auch noch jung, 23 Jahre alt, 2001er Jahrgang. Also so jemand wird auch nochmal bei den richtig schweren Rennen in den Klassikern und Monumenten halt vorne.
Ja, voll. Fahren. Das glaube ich auch. Das kann ich mir auch vorstellen. Was ist mit Tudor eigentlich? Wie siehst du das?
Ja,
da?
Julian Alaphilippe ist noch nicht so hundertprozentig in Tritt, würde ich sagen. Bin mal gespannt. Weil bei einigen Fahrern zündet so eine Rundfahrt ja auch nochmal. Und ja, ich finde es auch immer wieder interessant, zum Beispiel bei einem Mathieu, der ist jetzt bei Tirreno nicht schlecht gefahren, aber er hat halt auch nichts gewonnen. Und es waren so ein, zwei Etappen halt auch dabei, wo denkst du, das wären Etappen für ihn gewesen. Und ich glaube, der hat sich da auch nochmal so den letzten Schliff geholt und hat halt auch nochmal ein Interview gegeben, meinte, glaube ich, wenn er nicht bei 130% ist, wird es halt einfach sehr schwer zu gewinnen. Und vielleicht ist es bei Julian Alaphilippe auch so, dass ihm die Rundfahrt jetzt auch nochmal gut getan hat und ja.
Ich hatte ihn ja schon irgendwie schon fast ein bisschen abgeschrieben, ne? Aber
ja, ich hoffe, dass er nochmal zündet. Letztes Jahr sah es ja ganz gut aus und ja, mal gucken.
Da hat Giro ja noch eine Etappe gewonnen, aber da sonst, da war immer so, ja, okay. Wir werden sehen.
Wir werden sehen, genau. Jetzt haben wir tatsächlich mal geschafft, unser Preview zu machen für Milan Sanremo. Ich würde sagen,
ja,
ich gehe mal unten gucken, wie viel Kilometer ich morgen fahren muss und versuche es nochmal so auszusteuern, dass wir beide Rennen gucken können. Das wäre mir auch wichtig. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit der Nachbesprechung von der ganzen Geschichte.
Ebenso, genau, machen wir so. Und dann geht es eigentlich auch schon straight weiter. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Jede Woche gibt es Predictions, ja, denn E3, für mich E3 Harald Beke, bleibe ich bei, ganz ehrlich. Heißt für mich nicht Saxo Klassik und dann Gent-Wevelgem steht vor der Tür. Danach schon Dwarsdorf Flandern und Ronde von Flandern danach. Ja. Das ist schon jetzt Schlag auf Schlag und dann kommt Roubaix.
Und dann kommen die
deutsche
Ardennen, der Giro und die Tour de France.
Ja, ja, quasi, genau. Roubaix oder wie ich sage, französisch rund um Steinfurt. Und dann geht schon bei der vollen Saison los.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Haken dran. Ich sage danke fürs Zuhören, gucke noch auf die Kilometer und dann gehe ich, glaube ich, auch schon schlafen.
Yes, ich wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg am Sonntag und ich bin gespannt auf die Berichterstattung nächste Woche. Dann macht's gut, Leute.
Ciao, ciao.
Ciao.